Brigitte Krautgartner. Ich bin seit vielen Jahren beim ORF als Journalistin tätig, hauptsächlich beim Radio in der Abteilung Religion. Habe schon 3 Kinderbücher veröffentlicht im Tirolia Verlag. Das sind Krimis, wo die Nichte des Abtes einen Kriminalfall immer löst. Dieses Buch ist ganz anders. Es ist ein Buch für Erwachsene und es ist ein Buch nicht mit einer erfundenen Geschichte, sondern mit einer erlebten Geschichte. Mein Partner ist an Krebs erkrankt. Wir haben die Krebsdiagnose bekommen, auch gleich mit der Information, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. Und er ist circa 1,5 Jahre später verstorben. Nachdem ich ein Mensch bin, der viel schreibt und der vom Schreiben lebt und wo das Schreiben zum Leben dazugehört bei mir, ist dann irgendwie die Perspektive entstanden, das einmal aufzuschreiben. Einfach in Form eines Versuchs. Da habe ich noch nicht gewusst, werde ich das schaffen oder nicht, emotional und auch so von der Dramaturgie her. Und dann hat sich das Projekt gut entwickelt und dann ist eben am Schluss das fertige Manuskript entstanden und der Tirolia Verlag hat gesagt, ja, das ist so, dass wir es drucken können.
Hinter den Wolken ist es hell, von Krankheit und Abschied und dem Glück des Neubeginns, lautet das Buch. Brigitte Krautgartner spannt darin den Bogen von der Diagnose über den Krankheitsverlauf ihres Partners, dem Suchen von Hilfe bis hin zum Abschied und ihrem Weiterleben. Über 40.000 Menschen in Österreich erkranken jährlich an Krebs. Statistisch mehr Männer als Frauen. Mit höherem Alter steigt das Risiko. Rund 20.000 Menschen versterben jedes Jahr an Krebs. Das sind im Schnitt ein Viertel der Todesfälle. Nüchterne Zahlen, aber hinter jeder dieser steht ein Mensch.
Ja, es hat sich eigentlich abgezeichnet. Also wenn dann die Arzttermine in immer kürzeren Intervallen kommen und immer heißt, diese Untersuchung muss gemacht werden, bitte machen Sie diese Untersuchung bald und so und wir müssen dann noch weiter der Sache nachgehen, dann ist man ja mal alarmiert. Und dann war es so, dass er es eigentlich ungeplant früh das Ergebnis der Biopsie erfahren hat, weil es war ein Arzttermin an sich vereinbart zur Befundbesprechung. Und dann hat er an einem Tag, an einem Freitag war das, Schmerzen bekommen und wir haben damals am Wochenende immer Tennis gespielt. Und er hat sich dann gedacht, naja, also ich frage jetzt nach beim Arzt, was er meint, ob man trotz der Schmerzen spielen kann oder ob er da lieber pausieren soll. Und ist zum Arzt gegangen und während er drin war beim Arzt, hat der Arzt das E-Mail bekommen mit dem Befund der Biopsie und der Befund war eben, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt. Und der Arzt hat dann daraus geschlossen, dass die Schmerzen, die der Rudi verspürt hat, dass das von Knochenmetastasen kommen muss. Hat er dann auch recht behalten, ist ein sehr erfahrener Mediziner. Damit war klar, dieser Tumor ist nicht nur bösartig, sondern der bösartige Tumor hat auch schon gestreut. Und er hat es erfahren am frühen Nachmittag. Es war ein Freitag und wir sind am Freitag meistens gemeinsam mit dem Zug nach Hause gefahren. Ein bisschen außerhalb von Wien ist dieses Zuhause. Und wir haben uns da getroffen. Es war der letzte Freitag im August. Es war heiß in einem Gastgarten, haben was getrunken. Und er hat mir das dann eigentlich fast so beiläufig erzählt. Hat auch die ganzen Einkäufe fürs Wochenende dabei gehabt. Und irgendwie war dann so, als würde man einen Schalter umlegen und es hat sich irgendwie so die Wahrnehmung recht verschoben. Also ich habe zuerst nachgefragt, na, hat er das wirklich gesagt und hast du das richtig verstanden und so. Und dann war das eigentlich so, dass man plötzlich so von einem ganz normalen Freitagsfeeling, wie man es schon so viele Jahre vorher hatte, plötzlich in den Ausnahmezustand kippt, der ja dann eigentlich auch nie mehr aufgehört hatte.
Es ist nicht das erste Mal, dass Brigitte in ihrer persönlichen Umgebung mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist. Denn als sie maturierte, verlor sie ihre Mutter.
Auf jeden Fall weiß man ganz genau, Feuer am Dach. Was das bei mir ausgelöst hat, ist, ich muss mir sofort Hilfe holen. Eben mit diesen ganzen Erinnerungen an früher, diese Sache, wie schwierig das ist und wie allein ich wirklich war. Und das war Mitte der 80er Jahre und ich habe am Land gelebt, also es gab keine Krebshilfe und es gab keine Online-Beratung und es gab kein Rad auf Draht. Dann habe ich eben bei dieser zweiten jetzt Krebserkrankung im unmittelbaren Umfeld habe ich mir gedacht, na jetzt gibt's das alles und ich weiß, so allein möchte ich das nie wieder durchstehen müssen und habe eigentlich dann am Montag nach dem Wochenende angefangen zu recherchieren und im Internet nachzuschauen, zu telefonieren und zu schauen, wo kann ich mir Hilfe holen.
Hilfe suchen lautet ein Kapitel des Buches »Hinter den Wolken ist es hell« von Brigitte Krautgartner. Sie spricht darin auch an, wie man es am Arbeitsplatz mitteilt, dass der Lebenspartner schwer erkrankt ist.
Mir war das ganz wichtig. Ich muss auch sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Ich würde es wieder genauso machen, weil man das ja eigentlich merkt, wenn ein Mensch plötzlich anders ist. Im Kollegen-Kolleginnen-Kreis, man kennt sich, man ist vertraut miteinander. Und dann merkt man plötzlich, es ist jemand nicht so gut aufgelegt wie sonst, schaut vielleicht unausgeschlafen aus, telefoniert dauernd. Die Umgebung bekommt ja mit, dass da etwas nicht stimmt. Und dann ist es, finde ich, einfach gut zu sagen, was Sache ist, weil sonst entstehen Gerüchte, was man ja auch nicht braucht in der Situation. Und es ist ja keine Schande, Angehörige eines krebskranken Menschen zu sein. Man hat da ja keine Schuld oder irgendwas falsch gemacht, sondern das ist einfach ein Schicksalsschlag, der jeden betreffen kann. Je offener man damit umgeht, desto mehr begegnet einem Empathie. Wenn man mal sagt, ich kann das jetzt nicht oder kann ich das morgen machen, dann haben die Leute Verständnis dafür und damit erleichtert man sich ja das eigene Leben auch. Ja. Es ist ja für mich selber leichter, wenn ich weiß, die kennen meine Situation und die waren auch alle kollegial genug, da wirklich auch Rücksicht zu nehmen. Also ich habe dann auch mit meiner Chefin gesprochen, mit meiner damaligen. Und eben weil Journalismus kein 9-to-5-Job ist, haben wir einige Rochaden vorgenommen. Das heißt, ich habe einige Bereiche aufgegeben, mich verstärkt in andere eingebracht, wo man eben zeitlich ein bisschen flexibler ist. Das heißt, ich habe dann begonnen, mich mehr mit diesen sogenannten Gedankensendungen zu befassen, wo ich dann einfach halt nicht in der Redaktion sitzen muss und warten, bis ich einen Rückruf von irgendwo her bekomme, sondern wo ich ein Manuskript redigiere. Das kann ich auch zu Hause machen am Abend. Das hat sehr gut geklappt und da bin ich auch froh, dass das möglich war. Ja.
Arbeit ist in dieser Situation nicht Ablenkung. Dieser Begriff passe gar nicht, sagt Brigitte Krautgartner.
Ich mag das Wort Ablenkung nicht so besonders, weil Ablenkung, das ist, ja, hat fast ein bisschen einen negativen Beigeschmack oder Ablenkung ist was Oberflächliches. Ich habe für mich immer gesagt, ich habe mich der Arbeit zugewandt. Dass ich einen krebskranken Partner zu Hause habe, ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich meinen Beruf mit Engagement ausübe, dass ich den gern ausübe. Es gibt auch noch andere Lebensbereiche. Ich habe eine Tochter, ich singe in einem Chor. Und das alles ist ja dadurch nicht aufgehoben, durch diesen Krankheitsfall. Für mich war das dann so, ich gehe aus diesem privaten Raum hinaus, ich fahre mit dem Zug ins Büro und setze mich dahin und mache meine Arbeit. Und die hat mir ja nach wie vor sehr viel Freude gemacht. Das heißt, es war ganz wichtig, dass ich mich da ganz normal mit diesen Themen beschäftigen kann, wie jeden Tag. Es war ein Stück Normalität, Austausch im Kollegenkreis, man lacht, man hat Erfolgserlebnisse.
Die schwere Erkrankung eines Partners verändert klarerweise den Lebensalltag eines Paares. Arzttermine, auch Krankenhausaufenthalte folgen. Was bedeutet das für die Beziehung miteinander? Eine allgemeingültige Antwort darauf gibt es nicht, so Brigitte Krautgartner.
Ich glaube, das kann man sehr schwer allgemein beantworten, weil die Beziehungen sehr unterschiedlich sind, weil die sehr unterschiedlich gestaltet sind. Bei uns war es so, dass der Rudi eigentlich nie ein Mann von vielen Worten war. Der hat nie viel gesprochen, auch nicht, wenn er Probleme gehabt hat. Das war dann schwierig, weil er auch in dieser Situation nicht viel gesprochen hat und ich keinen Einblick hatte, wie geht's ihm jetzt. Hat er Angst? Ist er traurig? Ist er wütend? Kann er es einmal ausblenden oder so? Ich habe einfach nicht gewusst, wer sitzt mir da gegenüber, wie ist der gestimmt? Das war einmal schwer. Was auch für uns beide schwer war, ist, wenn man in einer Beziehung ist, man macht ja Pläne. Man nimmt sich irgendwas vor. Und da haben wir plötzlich einfach nicht mehr gewusst, wie viel Zeit haben wir noch miteinander. Können wir diesen Plan machen oder nicht? Können wir über einen Urlaub reden? Wollen wir dorthin fahren oder geht es nicht? Wenn ich sage, du möchtest du verreisen, ist es dann so, dass er sich da irgendwie traurig fühlt, weil er denkt, das schaffe ich vielleicht gar nicht mehr oder so. Und das sind lauter so kleine Dinge im Alltag, wo es eigentlich ganz leicht ist, den anderen mit einer Bemerkung zu verletzen, weil der halt auch sehr sensibel ist. Es ist irgendwie die Normalität dieser Beziehung verloren gegangen und im Grund hat sich das, was sich auch über einen längeren Zeitraum zusammen entwickelt hat, man ist ja nicht sofort gesehen, verliebt zusammen, was sich über einen Zeitraum da zusammen entwickelt hat, hat sich dann auch wieder auseinanderentwickelt. Es sind unterschiedliche Lebensrealitäten. Ja. Ich hatte die Perspektive, mein Leben dauert noch länger als seins, ich kann längerfristige Pläne machen, mir sind andere Dinge wichtig, ihm ist die Gesundheit das Allerwichtigste, bei mir geht es auch um Erfolg, um diese Dinge. Eins, was halt dann ein wichtiges und auch ein sehr schwieriges Thema war, war das Thema der Sexualität. Weil das sowieso schon schwierig ist, wenn man emotional schlecht drauf ist, sage ich, ist die Sexualität etwas, das leidet. Und dann noch dazu, es war ein Prostatakarzinom, hat das auch aus medizinischen Gründen einfach die Sexualität beeinträchtigt.
Das Thema Sexualität spricht Brigitte Krautgartner bewusst an.
Man kommt sich da irgendwie ein bisschen verschaukelt vor, wenn man dann in den diversen Ratgebern so lapidare Sätze findet, suchen Sie das vertrauensvolle Gespräch mit dem Arzt. Weil der Arzt in so einer Situation eigentlich andere Sorgen hat. Ja, dem ist wichtig, wie hoch ist der Wert der Tumormarker, wie ist mit den Medikamenten, schlagen die an, haben die Nebenwirkungen, wie ist der Patient mit Energie drauf und so. Also das interessiert den Arzt. Ja, nicht, wie geht's jetzt der Partnerin gerade mit ihrem Liebesleben. Also das ist einfach wirklich ein Faktum, dass das ein Thema am Rand ist. Ja. Und genau darum habe ich es angesprochen, ohne dass ich eine Antwort geben könnte. Das möchte ich auch nicht, weil die Menschen alle sehr unterschiedlich sind. Ja. Und die Situationen sehr unterschiedlich, auch nach Lebensalter zum Beispiel. Aber ich wollte es einfach ansprechen, weil ich in diesem Buch ehrlich sein möchte und ehrlicherweise muss ich sagen, es ist für mich ein wichtiges Thema. Ich habe da Defizite erlebt, ich habe darunter gelitten und ich möchte dadurch, dass ich das anspreche, auch ausdrücken, ich sehe, da ist eine Not, ich verstehe sie, ich nehme sie ernst. Und das ist schon einmal wichtig, dass man sagt, ja, ich sehe das und da ist ein Defizit und das ist schlimm, dass man das einfach einmal als Problem anerkennt.
Brigitte Krautgartner beschreibt in Hinter den Wolken ist es hell auch ihre persönlichen Wahrnehmungen und Empfindungen bei Arztbesuchen. Manche seien nur auf die medizinischen Werte konzentriert, während andere Einfühlungsvermögen zeigen.
Also ich habe unter Ärztinnen und Ärzten eine große Bandbreite erlebt, von bis. Und zwar bei Männern viel Empathie und Distanz und auch bei Frauen. Also das hat jetzt mit dem Geschlecht nichts zu tun. Also ich habe erlebt, es gibt Ärztinnen und Ärzte, die das wirklich offenbar sehr naturwissenschaftlich betreiben, vielleicht auch erfolgreich sind auf ihrem Gebiet, das will ich niemandem absprechen, aber die für mich einfach im Umgang schwierig waren. Und dann hat es zum Glück auch die anderen gegeben, die sehr empathisch waren. Also auch die Ärztin vom Caritas Hospizteam zum Beispiel, es war eine unglaublich tolle Frau. Da würde ich auch wieder dafür plädieren, dass man sich, wenn das möglich ist, Ärztinnen und Ärzte sucht, wo man das Gefühl hat, die menschliche Chemie stimmt, mit denen kann ich gut reden. Und das sind einfach für mich diese kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Es ändert jetzt nichts an der Krankheit an sich. Die ist bedrohlich, so und so. Aber es gibt so Facetten, wo ich mir denke, ja, wenn da etwas gelingt, wenn es gut läuft, dann habe ich trotzdem ein leichteres Leben. Also wenn ich gut betreut bin, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Wenn ich freundlich empfangen werde, dann sitze ich gleich ganz anders da und kann das Gespräch ganz anders stattfinden und ich bin trotzdem anders gestimmt, als wenn das irgendwie so alles so ablehnend und distanziert ist. Also man kann auch schlimme Situationen mehr oder weniger negativ erleben und ich würde halt dafür plädieren, alles zu tun in so einer Situation, dass es so gut wie möglich ablaufen kann.
Brigitte Krautgartner möchte mit ihrem Buch Hinter den Wolken ist es hell aufzeigen, dass auch schmerzhafte Lebensphasen wie die Krebserkrankung und in Folge auch der Tod ihres Partners Rudi zu einem guten Ende kommen können. Durch sie hindurchgehen ist klarerweise nicht einfach, kostet viel Kraft, mehr als man zu haben meint. In 10 Kapiteln beschreibt die Journalistin das Erlebte und Gefühlte aus dieser Zeit. Von der Diagnose über den Krankheitsverlauf bis zum Abschied und dem Zurück in den Alltag oder ins Leben. Immer wieder verweist sie auf den wichtigen Umstand, sich Hilfe zu suchen.
Hilfe suchen ist etwas ganz Entscheidendes und zwar rechtzeitig Hilfe suchen. Weil es ist ja so, die Ansprechstellen, die es zum Glück gibt, die sind ja schon auch sehr ausgelastet und sehr gesucht. Und wenn ich dann wirklich warte, bis ich ganz am Ende meiner Kräfte bin und ganz am Ende meiner Weisheit und dann rufe ich an und dann sagen die, na, wir können Ihnen einen Beratungstermin erst in 3-4 Wochen geben, dann ist das wirklich schlimm, weil dann brauche ich jetzt etwas. Ja. In so einem Fall würde ich vielleicht auch die Telefonseelsorge empfehlen, weil die haben immer ein offenes Ohr. Aber wenn ich jetzt einmal anrufe und sage, diese und jene Situation ist bei mir eingetreten, so schaut es aus, es ist gerade keine Katastrophenstimmung, ich habe gerade ein bisschen verdaut, die erste Nachricht, was kann man tun? Ja? Wenn Kapazitäten frei sind, dann kriegt man einen Termin, dann geht man hin, dann bespricht man das Ganze und dann hat man schon einmal das Gefühl, man ist nicht mehr so allein. Das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig ist es für mich auch, dass ich das Gefühl habe, ich kann wieder aktiv werden. Solange ich nur zu Hause sitze und mir denke, mal so schrecklich und ich bin so orientierungslos, bin ich, ich sage immer, wie ein Blattl im Wind, ja, bin ich so den Kräften ausgeliefert. Aber wenn ich wieder das Heft in die Hand nehme und Entscheidungen treffe und sage, ich rufe dort an, ich schaue mir diese Internetseite an, ich schaue mir dieses Forum an, ich mache mir einen Gesprächstermin aus, bin ich wieder aktiv und habe das Heft in der Hand und handle. Und dann fühle ich mich einfach besser.
Während Brigitte und Rudi am Arbeitsplatz gegenüber den Kolleginnen und Kollegen seine Krebserkrankung bald ansprechen, dauert dies gegenüber dem Freundes- und Bekanntenkreis.
Ja, also wir haben dem gemeinsamen Freundes- und Bekanntenkreis sehr lange Zeit nicht Bescheid gesagt. Wir haben eben auch, oder ich wohne immer noch dort in einer recht kleinen Ortschaft, und ich wollte einfach nicht, wenn ich irgendwo hingehe, egal ob das jetzt der Supermarkt ist oder die Apotheke oder die Post oder einfach auf der Straße, dass mich die Leute alle so anschauen, so, aha, so quasi dieser fragende Blick, wie geht's dir jetzt? Ja, das wollte ich mir ersparen. Das ist in Wien anders, wo es ein bisschen anonymer ist, aber in so einem Dorf spricht sich das herum und ich wollte einfach nicht als die punziert sein. Ja. Und er wollte das genauso wenig. Also da war man, ohne dass man viel drüber geredet hätten, waren wir uns sehr einig. Wir wollen das, solange es geht, für uns behalten und einfach ganz normal die Brigitte und der Rudi im Umgang sein, im Chor und wo auch immer. Anders war es in meinem Umfeld, also Freunde, Freundinnen, die ich eigentlich hauptsächlich allein treffe, denen habe ich Bescheid gesagt. Da weiß ich auch, das sind Menschen, die reduzieren mich jetzt nicht auf diese Krankheit, ja, die Krankheit des Partners. Und da war es aber auch immer so, dass wenn wir uns getroffen haben, natürlich war das Thema, wie geht's ihm, wie geht's euch, was ist gerade los, aber wir haben immer über andere Dinge auch gesprochen. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass man das Leben nicht so verengt, nur auf die Krankheit hin.
Auch wenn die gemeinsame Zeit vom Krankheitsverlauf geprägt ist, braucht es Abstand und Erholung. Brigitte macht auch einmal kurz Urlaub.
Eigentlich hatten wir lange Zeit geglaubt, wir schaffen es gemeinsam zu verreisen. Das ist dann nicht gegangen und ich war dann in Spanien, also das ist was, 3 Flugstunden oder so mit Direktflug. Also das war mir schon wichtig, dass ich gut erreichbar bin und auch, wenn es ist, sofort wieder da sein kann. Aber mir war es wichtig, da einfach auch einmal wegzukommen aus dieser Situation. Und ich war sehr froh, dass er das richtig verstanden hat, dass er das jetzt nicht als Ablehnung oder als Flucht oder sowas meinerseits verstanden hat, sondern dass er gewusst hat, ich brauche das, um aufzudanken und dann einfach wieder mit positiver Energie zurückzukehren. Und so sehe ich das auch. Und in diesem Sinn würde ich das auch den Menschen empfehlen, darüber nachzudenken. Ja, es gibt Situationen, wo ich nicht verreise, das ist ganz klar. Aber ich würde es einfach so sehen, es ist ein Auftanken, ich komme dann wieder mit neuer Kraft zurück, die ich für mich, aber auch für den Partner zur Verfügung habe. Und es nutzt ja niemanden, wenn es mir so schlecht geht, dass ich auch ein Magengeschwür kriege, ein Burnout oder sonst was. Das heißt, es geht einfach darum, schon die eigenen Kraftquellen auch gezielt aufzusuchen und da nicht zu sparen, also sich das auch zuzugestehen. Das halte ich für wichtig.
Der Zeitraum von der Diagnose der Krebserkrankung von Rudi bis zu seinem Tod umfasst rund 1,5 Jahre. Rudi kann auch noch seinen 65. Geburtstag feiern, wenngleich Feiern in diesem Zusammenhang sich schwierig anhört. Brigitte Krautgarten und die gemeinsamen Freundinnen und Freunde vermitteln ihm aber so viel Zuwendung und Freude wie möglich.
Also zunächst muss ich sagen, ich habe mich unheimlich gefreut, dass das so wunderbar funktioniert hat. Er war im Kolpinghaus untergebracht und ich habe mir gedacht, oje, da müssen wir einen Raum mieten. Wird das überhaupt möglich sein und wie werden die reagieren, wenn ich mit dieser Bitte komme? Und ich habe angerufen und die haben gesagt, ja, das ist fein, da können Sie unseren Clubraum haben, der ist genau für solche Fälle das Richtige und zugeschnitten und da gibt es eine kleine Küche und die haben mir gleich gesagt, was da alles möglich ist. Also da habe ich mich mal unheimlich gefreut, dass das sich gut organisieren lässt. Und es war dann natürlich eine große Vorfreude. So mein Chor, der ist dann so eine Art Naturgewalt. Ja. Also wenn es was zu feiern gibt, da legen die los und da wird gebacken und vorbereitet und Lieder einstudiert und Dekoration und Fahrgemeinschaften werden gebildet. Also das ist so richtig. Und das war sehr schön. Er hat sich auch gefreut auf den Geburtstag. Er hat gewusst, dass das war keine Überraschungsfeier. Er hat gewusst, dass da ein großes Fest ansteht. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hat auch so ein bisschen drauf hingelebt und war neugierig und was wird da passieren und so. Für viele vom Chor war es schwierig, weil die hatten ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und es war einfach so, er hat ganz, ganz stark abgenommen und kaum mehr Haare gehabt von der Chemo und so. Und die haben ihn ganz anders in Erinnerung gehabt. Ja. Und dieser Verfall, das muss man leider so hart sagen, aber das war es, ein körperlicher Verfall, ist ja in ziemlich kurzer Zeit vor sich gegangen. Und insofern haben sich dann schon manche Leute erschreckt. Und was halt dann ein bisschen schwierig war, war, wie dieses Fest dem Ende zugegangen ist, nicht? Weil dann haben wir halt angefangen aufzuräumen und so. Einige vom Chor haben gewusst, sie werden ihn nicht mehr leben sehen. Das war für die das Schwierige. Und für mich war das ja dieses Fest, das uns alle so viel Freude gemacht hat in der Vorbereitung und im Feiern selber, das ist jetzt vorbei und was wird jetzt dann kommen? Ja? Das war schon ein bisschen zwiespältig. Ja.
2 Wochen nach dem Geburtstagsfest von Rudi ist etwas anders. Brigitte steht vor seinem Zimmer im Pflegebereich, an der Tür ein Foto mit einer weißen Blume auf dunklem Hintergrund.
Das war im Kolpinghaus auf der Pflegestation. Und da war so ein Bild an der Tür und ich habe mittlerweile gehört, dass das also auch in anderen Häusern üblich ist. Ich glaube, es hat den ganz praktischen Sinn, dass man halt sieht, bitte Ruhe und nicht laut sein vor dieser Tür und so. Also dass man halt einfach signalisiert, da ist jetzt eine Ausnahmesituation. Und dann war es da und es war mehrere Tage lang da, weil es einfach mehrere Tage gedauert hat, bis er dann wirklich das Leben losgelassen hat, ja.
Die Besuche von Brigitte, aber auch das Heimfahren sind in den letzten Tagen von Rudis Leben nachvollziehbar schwierig, geprägt vom jederzeit eintretenden Versterben.
Ich wohne ja am Land, ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Das heißt, mitten in der Nacht, wenn sie mich angerufen hätten, dass das Ende unmittelbar bevorsteht, ich hätte eigentlich nicht kommen können. Und ich habe mich mit dieser Situation eigentlich vorher recht intensiv auseinandergesetzt, so dieses allerletzte persönliche Abschied nehmen, habe auch drüber gelesen, mich bei der Krebshilfe drüber unterhalten. Und irgendwie habe ich so den Eindruck bekommen, der Sterbende selber entscheidet, ob er allein sein will, wenn er stirbt, oder ob er das in Gesellschaft haben möchte, diesen Abschied. Und ich habe auch gelesen von Menschen, die verstorben sind im Spital, während die Angehörigen einmal kurz auf der Toilette waren oder sich ein Glas Wasser geholt haben oder eingenickt sind. Und so habe ich mir gedacht, er wird wissen, wie es für ihn das Richtige ist. Und wenn er mich dabei haben möchte, ich war ja untertags immer dort in diesen Tagen, wenn er mich dabei haben möchte, dann wird er das so einrichten. Und wenn er allein sein möchte, dann wird er das so machen, dass ich nicht dabei bin. Ich hatte das Vertrauen, dass es, wie immer es geht, gut gehen kann. Und darum habe ich dort Bescheid gesagt. Ich habe gesagt, ich drehe mein Handy über Nacht ab, weil ich brauche meinen Schlaf. Und wenn sich irgendjemand in der Nummer verwählt oder so, wenn das Handy eingeschaltet ist, das kann ja in der Nacht läuten und dann hat sich jemand vertipselt. Ne? Und ich habe gesagt, also ich schalte es ab, ich brauche meine Ruhe. Und das war dann eben ein Freitag in der Früh. Ich habe das Handy eingeschaltet, ich habe gesehen, es ist die Nummer vom Kolpinghaus und ich habe gewusst, das ist diese Nachricht, ja.
Im Untertitel des Buchs von Brigitte Krautgartner steht »Von Krankheit und Abschied und dem Glück des Neubeginns«.
Ich habe einen Partner gefunden, ja. Mir war das eigentlich immer klar. Also ich war da Anfang 50, wie das passiert ist. Rudi war ja einige Jahre älter als ich. Ich habe mir das immer gedacht, ich kann mir das nicht vorstellen, bis an das Ende meiner Tage da jetzt Single zu bleiben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell gehen wird, das nicht. Aber das war für mich eigentlich immer eine Perspektive. Und insofern war ich offen, war ich neugierig, war aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt auf Teufel komm raus wen kennenlernen wollte, weil ich mir schon noch gedacht habe, naja, nach so einem Erlebnis braucht man Zeit, um das zu verarbeiten. Also es war eine Haltung der Offenheit, der Neugier ein bisschen. Was bringt mein Leben jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Was kommt jetzt auf mich zu? Und ich glaube, das ist generell eine gute und sehr konstruktive Haltung im Leben, dass man einfach Augen und Ohren offen hat und schaut, ja, was gibt's jetzt Neues für mich?
Das Buch von Brigitte Krautgartner, Hinter den Wolken ist es hell, von Krankheit und Abschied und dem Glück des Neubeginns, ist im Tirolia Verlag erschienen.
Für mich ist es, wenn Hochnebel herrscht oder Nebeldecke oder Wolkendecke, da bin ich gleich mal um 3 Grad schlechter aufgelegt. Also für mich ist es ganz wichtig, himmelblau und so. Es war so ein Aha-Erlebnis, wie ich zum ersten Mal geflogen bin und da war einfach in Wien in Schwechat, das war wirklich so ein grauer Herbsttag. Und dann sitzt man im Flieger und plötzlich merkt man, dass wenn man diese Decke durchstoßen hat, dass da dieses wunderschöne Blau ist, dieser wunderschöne blaue Himmel und die Sonne scheint. Sie scheint, man kriegt es nur nicht mit, weil was dazwischen ist. Ja. Aber wichtig ist für mich, die Sonne ist nicht weg. Ja, sie ist halt einmal ein bisschen blockiert. Aber die Blockaden können ja wieder weggehen. Und das zu wissen, es ist die Sonne da, das finde ich halt einfach so wichtig. Und darum dieser Titel, Hinter den Wolken ist es hell. Ich habe im Laufe dieser Zeit vieles an Büchern mir auch angeschaut und so. Und ich habe sehr, sehr wertvolle Ratgeberbücher gefunden. Ich habe keins gefunden, wo wirklich dieser Prozess so geschildert wird, wie ich ihn schildere. Also von der Diagnose bis zum Ankommen in einem neuen Leben. Und eigentlich ist das ja eine Entwicklung. Es ist ein Bogen. Es ist eine Geschichte. Es gibt Bücher, da steht dann, okay, in deinem Umfeld ist jemand verstorben, du bist traurig, wie gehst du um? Komm, lies mich, ich begleite dich. Aber es beginnt ja nicht mit dem Todesfall, sondern es beginnt ja schon früher. Und ich wollte einfach diesen ganzen Prozess zeigen, damit die Leute sehen, so hat's angefangen und so ist es auch wieder weitergegangen bis zu einem guten Ankommen. Und das war mir einfach wichtig, das darzustellen auf meine Weise, wie es bei mir gelaufen ist.